Jesus, wir danken dir für dieses Gleichnis, für diese Botschaft. Danke, dass du zuallererst auf unser Herz schaust. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. So steht es geschrieben in 1. Samuel 16, Vers 7. Und Herr, wir wollen deine Perspektive einnehmen. Wir wollen uns nicht beurteilen nach unseren äußeren Maßstäben, sondern wir wollen auch uns selbst beurteilen nach deinem Maßstab, nach dem Maßstab des Herzens. Weil das ist der Maßstab, den du am Ende unseres Lebens anlegst. So wollen wir nicht am Ende schockiert sein, sondern wir bitten dich, dass du uns heute schockierst, dass du uns heute zurechtweist. Weil dein Wort sagt, jemand, der zurechtweist, findet am Ende mehr Ehre, als der, der mit der Zunge schmeichelt. So öffnen wir unsere Herzen hin zu dir und wir bitten dich, Herr, dass du ein Werk der Gnade tust. In Jesu Namen. Amen. Dieser Vers, den ich hier oben jetzt die dritte Woche schon an die Wand geworfen habe, ist aus Markus Kapitel 4, Vers 13, wo Jesus über das Gleichnis vom Seemann sagt, wenn ihr das nicht versteht, wie wollt ihr die anderen Gleichnisse verstehen? Das heißt, wenn wir nicht dieses Gleichnis kapieren, dann kapieren wir auch nicht die anderen Gleichnisse. Dann verstehen wir nicht das Reich Gottes mit seinen Dynamiken, wie es funktioniert, was die Gesetze im Reich Gottes sind. Es ist essentiell, dass wir mit diesem Gleichnis anfangen und uns damit beschäftigen. Und als Gott vor 4 Wochen zu mir gesagt hat, über das Gleichnis vom Seemann machst du eine 4-wöchige Predigtreihe, dachte ich, Herr, wie soll ich denn 4 Predigten über ein Gleichnis füllen? Und immer in der Vorbereitung setzte ich mich hin und habe das Gleichnis gelesen und dachte, Jesus, was willst du sagen? Aber bis jetzt war jede Predigt in Überlänge und die Zeit hat nicht ausgereicht, das zu sagen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich bin dahinter gekommen, dass wir eigentlich noch wesentlich länger uns damit beschäftigen können. Und meine Hoffnung ist, dass jeder von euch, dass ihr euch dieses Gleichnis mit nach Hause nehmt, dass ihr es auch zu Hause nicht loslasst, dass ihr es studiert, dass ihr es mit ins Gebet nimmt. Dieses Gleichnis zum Konversationsmaterial mit Gott macht. Das eignet sich wunderbar. Ich habe das schon mal erzählt, wir haben diese Talkbox geschenkt bekommen, Kathi und ich. Und Gott sei Dank haben wir das noch nie wirklich gespielt. Da kriegen wir mal Karten raus und da steht dann eine Frage. Was ist das Wichtigste, die 3 wichtigsten Dinge an unserer Beziehung für dich? Und so ein Hilfsmittel für Paare ins Gespräch zu kommen. Und ich dachte mir, oh Jesus, verschone mich. Und bis jetzt haben wir es noch nicht gespielt. Aber du kannst dieses Gleichnis nehmen als eine Talkbox, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Lass uns mal ganz kurz wiederholen, das Gleichnis vom Seemann. Wir lesen nochmal den Text aus Lukas Kapitel 8. Vers 4 bis 8. Als nun eine große Menge zusammenkam und sie aus den Städten zu ihm zogen, sprach er in einem Gleichnis. Der Seemann ging aus, um seine Samen zu sehen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen. Und als es aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte 100-fältig Frucht. Und als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus beschreibt in diesem Gleichnis 4 verschiedene Herzenszustände. Dein Herz ist dein innerer Mensch. Das, was du fühlst, was du denkst, deine Motivation, alles, was man an dir nicht sehen kann, was aber deine Person, deine Persönlichkeit ausmacht, das ist dein Herz. Und dieses Herz kann auf verschiedene Arten beschaffen sein. Und diese vier Arten von Beschaffenheit, die finden wir sowohl bei Ungläubigen als auch bei Christen. Also es ist nicht so wie, das ist ein Gleichnis für die Unbekehrten, und wenn ich mich dann eines Tages bekehrt habe, spielt das dann alles keine Rolle mehr, dann habe ich dieses gute Herz, was hundertfältig Frucht bringt. So ist es nicht. Als erstes hatten wir diesen Boden, der erste Boden, wo die Saat auf den Weg fällt und der Boden ist hart getrampelt, hart getreten, der kann den Samen nicht aufnehmen und die Vögel kommen und nehmen das Wort weg. Das ist das harte Herz, entweder das harte gottlose Herz oder das harte Herz eines Christen. Diese Herzen sind manchmal noch härter als die in der Welt. Und an diesen Herzen wirken Dämonen, und die Dämonen bewirken, dass das Wort fruchtlos bleibt. Auch wenn man in Hunderten von Predigten jahrelang sitzt, auch wenn man fromme Bücher liest und CDs und Kassetten hört, Kassetten heute nicht mehr, aber MP3s, wenn dein Herz hart ist, nützt dir das nichts. Der zweite Boden, hatten wir letzte Woche, war der steinige Boden. Und da beschreibt Jesus einen Boden, der ganz wenig Erde hat. Und unter dieser obersten Schicht von Erde befinden sich Steine. Und die Saat fällt auf diesen Boden. Und weil die Saat nicht nach unten wachsen kann, weil da die Steine sind, wächst sie schnell nach oben. Und sie wächst schnell auf. Aber dann sagt Jesus, dieser Mensch ist wetterwendisch, beziehungsweise in der Elberfelder ein Mensch des Augenblicks. Und Jürgen hat mich letzte Woche noch darauf hingewiesen, was da im griechischen Text steht. Da steht befristet, auf Zeit, nur für eine bestimmte Zeit. Ein Christ auf Zeit. Und wenn die Sonne aufgeht, die Bedrängnis, die Zeit der Versuchung, die Verfolgung, kann dieser Mensch nicht aus einem tiefen Boden die Nährstoffe und die Feuchtigkeit herausziehen, die er braucht. Er hat keine Verankerung in der Gnade, im Wort Gottes. Er kennt seinen Gott nicht. Und deshalb verbrennt er, fällt ab vom Glauben. Und heute beschäftigen wir uns mit dem dritten Boden. Die Dornen. Das finden wir in Vers 7. Ich lese das nochmal vor. Lukas 8, Vers 7. Anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Gesät wird im Frühjahr, wenn das Feld noch blank ist, im Frühling. Richtig, also so viel habe ich in Heimatkunde gelernt oder Biologie. Aber unter diesem Feld können andere Samen sein, die der Bauer nicht sieht. Und so sät der Sämann hin und er sieht nicht, dass an dieser Stelle andere Wurzeln sind, sich andere Pflanzen befinden. Und zwar sind das Dornenpflanzen. Unkraut. Und wenn der gute Same anfängt Wurzeln zu schlagen und aufwächst, wachsen auch die Dornen mit auf. Und das funktioniert am Anfang sehr gut. Die Dornen haben ein fröhliches Leben, ja, auf dem Erdboden, und der gute Same hat auch ein fröhliches, und beides wächst. Parallel, ja, das ist das, was Jesus hier sagt. Aber wenn die Pflanzen aufgewachsen sind, ja, da wird der gute Same groß, also diese Ähre bildet, oder diese Pflanze bildet sich, aber die Dornenpflanze wird auch groß. Und was dann passiert, ist das, worauf es hier ankommt. Die Dornenpflanze ist stärker, sie beansprucht mehr Raum im Boden. Die Feuchtigkeit, die Nährstoffe, die eigentlich der gute Same kriegen sollte, gehen in die Dornenpflanze. Und hier steht das Wort, er erstickt die Frucht. Die Dornen ersticken die Frucht. Das heißt, die Pflanze ist auf den Boden gefallen. Die Pflanze ist aufgewachsen. Und da bilden sich gerade Früchte, aber die Dornen sind stärker. Am Anfang sind Dornen unsichtbar, nicht zu sehen. Und wenn sie anfangen aufzuwachsen, sind sie scheinbar harmlos. Aber wenn sie einmal aufgewachsen sind, kann man sie nur noch unter großen Schmerzen entfernen. Und das ist auch der Grund, weshalb die Gemeinde, soweit in meinem Horizont, soweit ich überblicken kann, diese Botschaft meidet. Zu schmerzhaft. Zu schmerzhaft. Du kannst quasi Dornen. Manchmal gehen wir als Familie spazieren über irgendwelche Wiesen und da sind dann immer Brennnesseln. Und wenn Noah kurze Hosen anhat, so Brennnesseln, Brennnesseln. Und dann muss ich ihn immer tragen, dass ich quasi vorgehe durch die Brennnesseln und dass sie auf keinen Fall irgendwie berühren und es brennt dann. Und mit Dornen sind noch viel schlimmer. Sobald du sie berührst, sie hacken sich in dein Fleisch rein und du kannst sie eigentlich nicht entfernen, es sei denn, du hast ein Feuer. Halleluja. Oder du hast Handschuhe oder irgendetwas, was dich schützt, damit du sie wegnehmen kannst. Aber wenn die Frucht erstickt ist, ist es zu spät, die Dornen zu entfernen. Was bedeutet das? Lukas 8, Vers 14. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin. Sie gehen hin. Nachlässigkeit als Ursache für geistliche Dornen. Wir haben zwei Bibelstellen, ich fange mal mit der zweiten an, deswegen mache ich die jetzt gleich beide dran. Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Ein Vers zum Auswendiglernen, ein Vers zum Studieren und ein Vers, den du zur Talkbox mit Gott machen kannst. Ein Vers, den du mit ins Gespräch nimmst zu Gott, den du im Gebet bewegst. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn aus ihm springt die Steht's nicht da? Okay, ich schlag's mit auf. Steht da? Sprüche 4, Vers 23. Okay, danke schön. Ich dachte schon, ich bin jetzt hier völlig vom Glauben abgefallen. Okay. Halleluja. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. König Salomo, der Weiseste aller Weisen. Am Anfang hat er noch den Herrn gefürchtet und aus dieser Zeit sind die Sprüche. Spricht er zu seinen vielen, vielen Söhnen durch Inspiration des Heiligen Geistes. Und er sagt, die Quelle deines Lebens, die Verbindung, die du zu Gott hast, ist nicht in deinem Gottesdienst, noch nicht mal in deinem Lobpreis, ist auch nicht in deiner Bibellese oder wenn du draußen zu den Verlorenen predigst. Die Quelle deines Lebens, der Verbindung zu Gott, ist in deinem Herzen. Und mehr als alles, was man bewahrt, deine Frau, deine Kinder, dein Haus, dein Auto, dein neuestes iPhone, was auch immer, alles, was du bewahrst, was dir wichtig und wertvoll ist, ist nicht so wichtig wie das eine. Dein Herz. Bewahre dein Herz. Und das ist eigentlich zusammengefasst, alles, worum es geht im Gleichnis vom Sämann. Das Haupthindernis oder die Haupthindernisse für dein Wachstum im Glauben und eigentlich die Quelle für so gut wie alle Probleme, die du in deinem Leben hast, haben zu tun mit deinem Herzen. Und deshalb ist die Botschaft des Reiches Gottes nicht an Äußerlichkeiten geknüpft und gerichtet, sondern an das Herz. Die Juden damals dachten, der große Messias wird kommen und er hat ein Schwert in der Hand und er wird uns in die Schlacht führen und werden die Römer niederschlagen. Und endlich haben wir unser Reich zurück. Und Jesus gibt dieses Gleichnis, um ihnen zu zeigen, das ist überhaupt nicht das, was ich mit euch bewirken möchte. Bevor, ich hatte das letzte Woche schon gesagt, bevor wir eine Revolution in der Gesellschaft und nach außen hin benötigen, brauchen wir eine Revolution am Herzen. Eine Predigt vom Evangelium, ich rede jetzt einfach mal, das hat jetzt nichts wirklich mit dem Thema zu tun, aber ein Evangelium, das gepredigt wird und das nicht das Herz als Ziel hat, dass das Herz verändert wird, dass das Herz getroffen wird, wird keine echte Bekehrung hervorbringen. Ein Evangelium, wo wir jemanden sagen, keine Ahnung, jetzt schließen wir alle unsere Augen, jetzt hebt deine Hand und jetzt betet das Gebet nach, das ist, okay, egal. Jakobus Kapitel 1. Die Dornen können entstehen, wenn du nicht auf dein Herz achtest. Dornen entstehen, wenn du nicht weißt, worauf du achten sollst und wenn du weggehst und dich nicht mehr um dein Herz kümmerst, die Dinge so laufen lässt, wie sie halt laufen. Jakobus Kapitel 1. Vers 22 und 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Jakobus benutzt hier ein ähnliches Bild. Jemand, der das Wort Gottes hört, schaut kurz in den Spiegel, sieht sich selbst und geht weg. Er kümmert sich nicht weiter. Wenn du unter der Verkündigung, unter der Predigt sitzt, unter der Salbung des Heiligen Geistes, dann ist wie ein Spiegel vor dich gehalten und auf einmal siehst du dein Herz. Und wenn dann Amen gesagt wird, der Gottesdienst zu Ende ist und du diese durch die oder die Tür rausgehst, dann hast du eine Entscheidung. Bleibe ich dabei bei diesem Bild, werde ich es weiterhin anschauen, werde ich mich selbst dem aussetzen und Gott bitten, mich zu verändern? Oder hake ich das ab und gehe weg und vergesse alles das, was der Geist Gottes eigentlich angefangen hatte, in mir zu bewirken? Wenn du nachlässig mit deinem Herzen bist, sprießen die Dornen. Das bedeutet, im Umkehrschluss, wenn du Acht gibst auf dein Herz, wenn du dein Herz bewahrst, wenn du das zu einer Gewohnheit machst, dann, ich habe jetzt auch nach dem englischen Wort für Gewohnheit gesucht, dann kannst du verhindern, dass in deinem Herzen Dornen wachsen. Das Wunderbare bei dem Gleichnis zum Sämann ist, du entscheidest, wie dein Herz beschaffen ist. Nicht der Teufel, nicht Gott, nicht die Engel, nicht Dämonen, nicht deine Mutter oder dein Vater, die dich als Kind verletzt haben, nicht dein Ehepartner, du entscheidest, wie dein Herz beschaffen ist. Halleluja. Okay. Der nächste Punkt. Was bringen die Dornen hervor? Geistliche Unfruchtbarkeit als Folge von Dornenwachstum. Lass uns mal Markus Kapitel 4, Vers 19 aufschlagen. Oder nee, wir nehmen. Ja, sorry, ich habe hier. Wir fangen nochmal an. Lukas 8, Vers 14. Wenn wir Dornen sprießen lassen, heißt es ja am Ende von diesem Vers, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Verstrickungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. In Markus 4, Vers 19 steht, das Wort, was zu ihnen gesprochen wurde, was in ihr Herz gefallen ist, was anfing zu wachsen, dieses Wort wird unfruchtbar. Es wird unfruchtbar. Was ist die Frucht, die aus dem Wort Gottes in deinem Herzen hervorwachsen soll? Es sind nicht Zeichen und Wunder. Es ist auch nicht, dass du in deine Berufung kommst oder in Prediger wirst oder in die Mission gehst. Es ist die eine Hauptsache, zu der wir berufen sind. Und das ist der Charakter und die Person Jesus Christus. Lass uns mal Römer Kapitel 8 aufschlagen. Wo ist er denn, der Römer? Hier ist der alte Römer. Vers 28. Und 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei. Unter vielen Brüdern. Du bist vorherbestimmt, dem Ebenbild des Sohnes Gottes gleichgestaltet zu sein. Und das bedeutet nochmal nicht Zeichen und Wunder, oder dass wir uns alle einen Bart wachsen lassen und in langen Gewändern rumlaufen. Gott sei Dank wissen wir nicht, wie Jesus im Fleisch aussah. Gott sei Dank. Wir hätten mit Leuten zu tun. Puh. Im 2. Korintherbrief sagt Paulus, wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, weil damals lebten noch Leute, die Christus im Fleisch kannten, dann sagt er so, kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Wir kennen ihn nach dem Geist, nach dem Herzen. Das Wort fällt in dein Herz und die Frucht kommt aus deinem Herz. Und das ist zuallererst seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Hingabe, seine Treue, seine Barmherzigkeit, die Furcht Gottes. All die Dinge, die Gott wohlgefällig sind, kommen aus deinem Herzen. Und die möchte Gott in dir wirken. Aber die Dornen ersticken die Frucht. Und das, was gerade so aussah, jetzt sieht man gleich die Natur Jesu, jetzt ein Wachstum in Heiligkeit, ein Wachstum in Demut, ein Wachstum in Liebe, wird erstickt und er fällt wieder zurück. Du bist vorherbestimmt. Dem Ebenbild des Sohnes Gottes gleich zu werden. Das ist der einzige Grund, weshalb es die Gemeinde überhaupt gibt. Jesus zu demonstrieren. In Johannes Kapitel 11 kommen diese Griechen, die den Gott der Juden angebetet haben, und sie kamen nach Jerusalem. Und sie haben gehört von diesem einen, der wahrscheinlich der Messias ist. Und dann sind sie so, ich glaube, zu Philippus und Andreas gegangen und haben gesagt, wir wollen Jesus sehen. Wir wollen Jesus sehen. Wir wollen Jesus sehen. Das ist der Ruf dieser Welt. Das ist das, was dein Kollege braucht, was deine Kollegen brauchen, was die Menschen da draußen brauchen, was die Prostituierten brauchen, was die Drogendealer brauchen. Das ist das, was unsere Kinder brauchen. Wir wollen Jesus sehen. Die Welt will Jesus sehen. Und dann kommen sie, diese beiden Jünger, zu Jesus und sagen, Jesus, die wollen dich sehen. Und seine Antwort ist, lass uns das mal aufschlagen. Es ist Johannes Kapitel 12. Er sagt nicht, jetzt beginnt mein großer Dienst. Jetzt werde ich weltweit bekannt. Bis nach Griechenland geht mein Ministry. Und ich werde weltberühmt als Prediger. Johannes Kapitel 12. Vers 20, es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, und während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas, und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Herr, sie wollen Jesus sehen. Komische Antwort, oder? Ja komm, dann gehe ich hin, hier bin ich Jesus. Franz forgot to translate. Hier bin ich. Aber er sagt, es ist die Zeit gekommen, dass ich verherrlicht werde, indem ich mein Leben niederlege. Weil wenn ich sterbe und mein Leben niederlege, werde ich viel Frucht bringen. Und dann wird das von den Propheten war, was im Hebräerbrief zitiert wird. Einen Leib hast du mir gegeben. Wir sind der Leib Christi. Wenn die Menschen auf uns schauen, sollen sie Jesus sehen. Seine Heiligkeit, all die Attribute, die ihn ausmachen, sollen in deinem Leben und in unserem Leben als Gesamtheit zusammen sichtbar sein. Wie bewegt sich da dein Herz? Fängt da etwas an, in dir zu vibrieren und du denkst, oh ja, das ist der Wille Gottes für mein Leben, dass ich ihn widerspiegel? Siehst du, wie wertvoll das ist? Abraham hat es begehrt, einen der Tage des Menschensohnes zu sehen. Aber er konnte nicht. Und er begrüßte die Verheißung wie von Ferne. Hallo. Ja, Promise. Aber wir, sagen die Apostel, wir heute, was Könige begehrt hätten zu sehen, was Propheten erforscht haben, wo die Engel hineinzuschauen begehren, das lebst du. Die Herrlichkeit Gottes, die auf dem Berg erschienen ist, wo sie gesagt, ich habe heute Morgen mit den Kindern einen Moses-Film gesehen, so ein Trickfilm. Sie konnten das Wort nicht ertragen, wenn auch nur ein Vieh den Berg berührt, muss es gesteinigt werden, weil die Herrlichkeit Gottes herabgekommen ist. Und dann kommt Paulus 3000 Jahre später, 2000 Jahre, 2500 Jahre, und sagt, das Geheimnis ist offenbar geworden. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit in dir drin. Du darfst Jesus widerspiegeln. Okay. Was sind die Dornen? Die Sorgen dieser Weltzeit. Wir werden die Bibelstelle dazu nicht lesen. Ich sage nur ein paar Sachen, weil es gibt unheimlich viele Predigten zum Thema Sorgen. Das ist das, was wir mögen, was wir lieben, weil das so auf uns selbst fixiert ist. Mach dir keine Sorgen, der Herr sorgt für dich. Da ist Wahrheit, das ist wahr, aber diese Botschaft ist sehr betont und deswegen werde ich dir jetzt noch ganz kurz was dazu sagen. Es gibt Sorgen dieser Weltzeit und es gibt Sorgen für die Ewigkeit. Nicht alle Sorgen sind schlecht. Sorgen in dieser Weltzeit sind Dornen in deinem Herzen. Sorgen für die Ewigkeit sind Dünger in deinem Herzen. Ja, wer macht sich Sorgen für die Zukunft? Und damit meine ich nicht die nächsten 2-3 Jahre, sondern die nächsten 3000 Jahre. Der Moment, an dem bei dir die Lichter ausgehen und du stirbst, eine Sekunde später hast du genau dasselbe Bewusstsein, was du vorher hattest. So, mach dir mal Sorgen, was danach passiert. Das sind Sorgen, die gut sind. Denn eines Tages wirst du vor ihm stehen und wirst Rechenschaft geben. Okay. Also die Bibelstelle habt ihr gesehen, Matthäus 6, wenn ihr da noch mehr sehen wollt. Das nächste, das ist schon wichtiger. Also nicht, dass Sorgen nicht wichtig sind, aber der Betrug des Reichtums. Der Betrug des Reichtums. Hier ist es so ähnlich wie mit den Sorgen. Es gibt Reichtum in dieser Weltzeit und es gibt Reichtum für die Ewigkeit. Du kannst sammeln für dein Bankkonto hier, das irdische, oder du kannst sammeln für das himmlische Bankkonto. Das eine ist eine Riesengefahr. Nicht eine Sünde, aber eine Riesengefahr. Ja, Dornen sind keine Sünde. Nochmal ganz grundsätzlich, die Dornen sind keine Sünde. Und so ist auch Reichtum an sich keine Sünde. Lass uns mal Lukas Kapitel 12, Vers 13 bis 21 aufschlagen. Das ist ein Gleichnis für unsere Gesellschaft. Das Gleichnis vom reichen Narren. Es gibt wohl kaum eine Bezeichnung, die besser für unsere Lebensweise gilt, als dieser Begriff, ein reicher Narr. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er aber sagte zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Reich im Blick auf Gott. Ich weiß noch, als ich das erste Mal das bewusst gelesen habe und gesehen habe, ich kann reich sein im Blick auf Gott. Wir brauchen einen Prozess, einen Befreiungsprozess von der Denkweise dieser Welt, und es kommt der Punkt, wo wir erkennen, ich hoffe, es kommt bei jedem von uns irgendwann der Punkt, wo wir eine Offenbarung haben und erkennen, dass es einen Reichtum gibt bei Gott. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, wir sammeln Schätze im Himmel. Und das ist nicht irgendwie eine schöne Bildsprache, die uns, vom großen Geschichtenerzähler, sondern es ist eine Realität. Wir können reich sein im Blick auf Gott. Erster Timotheus, Kapitel 6. Vers 9 und 10. Der Reiche in dem Gleichnis hat gesagt, ich habe Vorrat auf viele Jahre. Nun, Seele, sei ruhig. Genieße, was du hast, iss und trink. Aber mit dem Eintritt des Todes wurde sein altes Bankkonto gelöscht und er hatte ein anderes Bankkonto, was auch die ganze Zeit existiert hat. Du hast zwei Bankkonten. Das eine hier auf der Erde und das andere im Himmel. Und mit dem Eintritt deines Todes wird das hier auf der Erde gelöscht. Ja, außer in Griechenland, da kriegen die Rentner noch Rente, bis sie 140 sind und keiner fragt nach, lebt er denn eigentlich noch? Okay. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 9 bis 10. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Man beachte, hier steht nicht diejenigen, die reich sind, sondern diejenigen, die reich sein wollen. Und dann bringt Paulus diese Beschreibung, die nicht viel Raum zur Interpretation lässt. Hängt dein Herz an Dingen, am Geld? Das sind essentielle Sachen. Egal wie viel du spendest, egal wie viel du hast, ob du wenig oder viel hast, das gilt für Arme und Reiche. Für diejenigen, die am Geld hängen, die haben vielleicht Bankkonten hier auf der Erde, die gefüllt sind, aber im Himmel sind sie arm. Und sie bringen, ja. Und das Ziel von denen ist, dass sie vom Glauben abirren. Weil die Botschaft des Evangeliums ist, lass alles los, gib alles in die Hände Gottes. Dir gehört nichts mehr, du gehörst Jesus und alles gehört ihm. Das ist das Evangelium, oder? Okay. Wir bleiben im selben Kapitel, lesen noch Vers 17 und 19, bis 19. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit, ja, auch wieder dieser Ausdruck. Den Reichen, aber nicht die wirklich Reichen, sondern nur die in der jetzigen Weltzeit reich sind. Gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Reichtum ist, wie gesagt, keine Sünde, aber es hat diese Dornennatur und es kann in deinem Herz aufsprießen und kann die Frucht, die das Wort Gottes hervorbringen möchte, ersticken. Wir gehen mal zur nächsten Dorne. Die Begierde nach den übrigen Dingen. Die ersten Dornen waren Sorgen. Die zweite Art von Dornen war, was wir gerade hatten, der Betrug des Reichtums. Und das dritte ist die Begierde nach den übrigen, oder auch andere Übersetzungen sagen, nach anderen Dingen. Lass uns dazu mal den ersten Johannesbrief aufschlagen. Kapitel 2, Vers 16 und 17. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Fleischeslust, Augenlust und der Hochmut des Lebens sind die drei Säulen der Sünde. Diese drei sind immer in jeder Sünde irgendwo vorhanden. Von der allerersten Sünde bis zur letzten Sünde. Im Garten, sie sah, dass die Frucht köstlich war. Sie wollte sie schmecken. Und sie wollte wie Gott sein. Der Hochmut des Lebens. Leben an sich bringt eine Form von Hochmut mit sich. Hochmut des Lebens. Der Hochmut des Lebens wird spätestens gebrochen durch den Tod, wenn das Leben zu Ende ist. Und wir fallen in die Hände des lebendigen Gottes. Aber hier heißt es, die Lust der Augen. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft bekannt ist und ausgenutzt wird. In der gesamten Handels- und Werbeindustrie, die wissen von all diesen Dingen und die wissen, dass was ich sehe, was ich anschaue, fange ich an zu begehren. Letztens, da waren wir, das war Samstagnachmittag nach der Arbeit, da hatten am Freitag die Stoffwechselleute den Fußball mitgenommen, den sie hier vergessen hatten. Und mit dem hatten Noah und ich immer gespielt und haben gesagt, gut, ich habe noch einen Sportcheck-Gutschein, wir fahren zur Altmarkt, zur Zentrumsgalerie und holen uns einen neuen Fußball. Und da sind wir da alle hin, zu fünft in die Straßenbahn und wir kommen da rein und da ist ja diese riesige Flut von Eindrücken, von Tönen, von Bildern, von Lichtern und Menschen, die da auf dich einströmt. Und wir haben dann Gott sei Dank den Fußball gefunden Und Katja hat dann gesagt, oh, guck mal hier, oh, guck mal da, oh, das ist schön, oh, hier müssen wir nochmal hergehen. Und dann ist es aber bei ihr selber so wie geklingelt und sie hat gesagt, ich muss hier weg. Ich hatte kein Bedürfnis nach diesen und jenen Dingen, bis ich sie gesehen habe. Komisch, oder? Ich brauchte nicht dieses eine bestimmte Auto, bis ich es im Autohaus gesehen habe, bis ich drin saß, bis ich den Geruch von neuem Auto hatte. Ich hole mir das neue Auto. Die Begierde der Augen, die Begierde nach den übrigen Dingen. Wir sehen etwas und wollen es haben. Vor Jahren war ich auf einer Familienfeier von der Seite meiner Frau. Und da war ein Onkel, der hat 3 Autohäuser. Ich sage jetzt nicht, welche Marke. Ich saß zusammen mit dem am Tisch und habe mit dem angefangen, über den Glauben zu reden. Weil das war erst kurz nach unserer Hochzeit und da waren die alle geschockt, was wir so für Leute sind, die Lieder singen und die Hände dabei heben. Und er hat gesagt, aber David, ist da nicht auch im Menschen etwas, so diese gute Tendenz, von wenn man etwas sieht und denkt, oh, so erfolgreich will ich auch sein. Das, was der hat, das will ich auch haben. Oh, so viel Geld, wie der hat, da will ich auch hinkommen. Ist das nicht was Gutes? Und er wollte natürlich hören, ja, mach nur, ist okay. Und ich habe mich zu ihm gedreht und gesagt, kennst du nicht das 10. Gebot? Und kurz davor hat er mir erzählt, ja, wir haben ja auch einen Glauben, wir glauben ja auch an Gott. Und so, kennst du nicht das 10. Gebot? Du sollst nicht beneiden deines Nächsten. Vieh, Frau, Magd, Knecht oder alles, was dein Nächster hat. Wenn wir begehren, wenn wir uns dieser Lust hingeben, dieser Konsumlust, dieses ich will immer mehr haben und das ist immer auf mich selber ausgerichtet. Es geht immer nur um mich selbst. Und dann habe ich das neueste Handy, das neueste iPad, die neueste Apple Watch, das neueste Auto, dieses und jenes. Dann habe ich da den riesen Fernseher und ich immer mehr und mehr und mehr. Und eine Sache weiß ich, es wird nie genug sein. Nie, weil du bist immer mehr. Und wenn du dich und viele Christen, wirklich viele Christen stecken in diesen Dingen drin. Und die Herzen werden zugewuchert. Und du bist mehr hinter dem her, was du jetzt als nächstes haben willst, als das, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Als das Wort Gottes, was in deinem Herzen wirken will. Und du wirst erstickt innerlich. Und wenn du nicht die Notbremse ziehst, dann wird das Ende sein, dass du vom Glauben abfällst. Vielleicht gehst du noch in die Kirche, vielleicht liest du noch Bibel, aber du wirst nicht mehr am Herzen Gottes sein. Gott kennt dich nicht mehr. Die Notbremse ziehen. Wir haben Bekannte bei uns im Bekannten, nur ein kurzes Beispiel. Wir haben Bekannte bei uns und die sagen, oh, wir haben so wenig Geld und wir können so wenig in den Urlaub fahren und wir können uns das nicht leisten und wir müssen mal gucken, oh, können wir uns das jetzt, geht das jetzt gerade? Und dann sind wir bei denen und wir sehen, ja, das ist die neue PlayStation 4 und denkst, aha. Und was ist das da? Na, das ist die Virtual Reality Brille, die man sich dann aufsetzt und die kostet 200 Euro oder so und dann bist du da in der Welt drin und dann den neuen Fernseher und dann das neue das und dann das neue das und dann, wir haben so wenig Geld. Wir würden sagen, meckern auf hohem Niveau. Und das Herz ist vollkommen umschlossen mit dieser Begierde nach mehr. Und das ist ein Problem von Christen. Und du musst dein eigenes Herz prüfen im Lichte Gottes, inwieweit du da drin steckst, wie weit du dich hast reinziehen lassen. Für das nächste brauche ich wirklich euer Gebet. Weil das ist eine Botschaft, die ich fast nicht gehört habe. Nur von wenigen radikalen Christen. Die picke ich mir natürlich raus, aber der 0815 im Sinne von der normale Gemeindegänger, der in Gottesdienst geht, ab und zu mal Bibel liest, der hat von diesen Dingen keine Ahnung, weil das nicht gepredigt wird. Es ist ein Anstoß. Und das ist die Dornennatur von Vergnügungen des Lebens. Vergnügungen des Lebens. Ja, Fun, das trifft es ganz gut. Ich will nochmal sagen, diese Dornen sind keine Sünde. Vergnügungen des Lebens. Was sind Vergnügungen des Lebens? Ich will mich nicht drauflehnen, lieber nicht. Vergnügungen des Lebens ist alles, was dir Spaß macht. Vergnügungen des Lebens ist alles das, was dir Spaß macht. Und ihr merkt schon, ich betrete jetzt dünnes Eis. Es wird rutschig. Ich habe gestern zu Kadi gesagt, Schatz, ich habe erkannt, dass nach unserer Bekehrung hatten wir ein ziemlich schnelles geistliches Wachstum in unserer Beziehung mit Gott, in den geistlichen Disziplinen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, der Grund, weshalb wir so schnell gewachsen sind nach unserer Bekehrung, war, dass wir die Dornen aus unserem Herzen weggeschafft haben. Von Anfang an. In einer radikalen Art und Weise. Und das hat uns nach unten und nach oben wachsen lassen, wie verrückt. Das Problem war, dass wir total unreif waren. Und dachten, das, was Gott mir gezeigt hat, wo ich wusste, ich weiß es noch wie heute, ich war frisch bekehrt, weiß nicht, vielleicht ein Jahr im Glauben. Und ich habe GameCube gespielt, Spielkonsole, Videospiele. Und auf einmal sagt der Heilige Geist, wenn du weiter wachsen willst, wenn du mich kennenlernen willst, wenn du schnell vorankommen möchtest in mir, dann ist jetzt der Moment, das wegzuschmeißen. Und ich habe das Licht angemacht, weil ich habe im Dunkeln gespielt, war eine bessere Atmosphäre. Kabel abgezogen, alle Spiele genommen, einen Müllsack geholt, alles reingeschmissen und bin zur Mülltonne gegangen und habe das weggeschmissen. Dann hat Gott zu mir gesagt, die Filmsammlung, die du hast, hunderte von Filmen, ich bin ein Filmfan gewesen, immer noch, alles weg. Jede Musik, die nichts mit dem Reich Gottes zu tun hat, jedes Buch, das nichts mit dem Reich Gottes zu tun hat, alles weg. Und ich war gehorsam, ich habe alles weggeschmissen. Und diese Hingabe hat uns wachsen lassen. Weil Vergnügungen des Lebens, das, was dir Spaß macht, hat eine Dornennatur. Und du entscheidest, nicht der Herr, nicht der Teufel, nicht der Nachbar neben dir oder dein Partner. Du entscheidest, inwieweit du diese Dornen wuchern lässt. Facebook. Romane. Novels. Filme. Videospiele. Sport. Musik. Jegliche Art von Hobby. Du entscheidest. Aber diese Dinge können dein Herz bewuchern und können verhindern, dass du im Glauben wächst. Unser Problem war, mein Problem war in meiner Unreife, und die hat dann auf andere übergeschlagen, meine Unwissenheit, dass ich das, was ich von Gott erkannt habe, die Entscheidungen, die ich getroffen hatte, als Gesetz verstanden habe und von anderen verlangt habe. Und dann kam die WM, ich glaube 2010, und wir wussten, wir wollen nichts damit zu tun haben. Ich gucke kein einziges Fußballspiel. Ich will meine Zeit anders verwenden. Das Problem war, dass ich jeden, der Fußball geguckt hat, gerichtet habe. Das ist nicht richtig. Paulus sagt, du hast Eifer für Gott, du hast Glaube an Gott, habe ihn für dich selbst. Du entscheidest. Leonard Ravenhill, eins seiner Lieblingszitate von ihm, das war ein gewaltiger Erweckungsprediger, der ist 1994 schon zum Herrn gegangen, hat gesagt, du entscheidest, wie geistlich du sein wirst. Du kannst dich entscheiden, gehst du ins Kino oder zum Gebetstreffen? Liest du das Wort oder Bücher, die sich mit dem Wort beschäftigen? Oder liest du Romane, die dich belatschern, egal ob sie christlich sind oder ob sie oder weltlich? Du entscheidest, wie du deine Zeit verbringst. Du entscheidest, wie schnell du wächst. Du entscheidest, welche Dornen in deinem Herzen sind. Und das ist eine radikale Botschaft. Und viele von uns, und auch ich selber, musste mir eingestehen, dass ich nicht mehr so radikal bin, wie ich mal war. Aber ich will zurück. Die Frage ist, wem gehört dein Leben? Wie weit willst du gehen? Ich liebe dieses Lied von Misty Edwards. How far will you let me go? How abandoned will you let me be? Wie weit lässt du mich gehen? Wie hingegeben lässt du mich sein? Und dann singt sie davon, dass sie die Brücken hinter sich abgerissen hat. Es gibt keinen Weg zurück. Und sie verbringt 10 Stunden am Tag und mehr in der Gegenwart Gottes. Du entscheidest, wie du deine Zeit verbringst. Niemand anders tut das. Wenn wir zugewuchert sind von den Vergnügungen des Lebens, von den Dingen, die uns Spaß machen, werden wir effektlos im Reich Gottes. Wir haben keine Auswirkung mehr. Wenn du in die Kirchengeschichte schaust, die Männer und die Frauen, die am meisten Einfluss hatten, die am meisten bewirkt haben im Reich Gottes, durch die Tausende zum Glauben gekommen sind, die Gemeinden gegründet haben, die Welt verändert haben, das waren die, die dem radikal entsagt haben. Könnt ihr noch ein Zitat von Leonard Ravenhill vertragen? Wir lieben unsere Glaubenshelden und Heiligen. Wir lesen Bücher über sie, schreiben Bücher über sie. Wir bauen Monumente. Aber das Einzige, was wir nicht tun, ist, sie nachzuahmen. Ich habe hier noch 2 Bibelstellen, die werden wir jetzt nicht mehr lesen. Hohelied Kapitel 1, Vers 2 und Matthäus 6, Vers 33. In Hohelied Kapitel 1, Vers 2 sagt die Braut zum Bräutigam, deine Liebe ist besser als Wein. Aller Wein, alle Freuden, die Welt mir anbietet, alle, ob nun sündig oder nicht sündig, deine Liebe ist so viel besser. Und in Matthäus 6, Vers 33, ein Vers, den ich hoffe, ihr alle auswendig kennt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ich möchte euch etwas vorlesen, zu dem Buch, was ich gerade lese. Tabea, kannst du nur nach vorne kommen? Ich lese gerade ein Buch über William und Catherine Booth. English Heroes, Ben. So. Aus England waren die, die Gründer der Heilsarmee. Und es facht mein Herz an und ich empfehle euch diese Art von Literatur. Wenn wir jetzt nochmal in eine kurze Zeit gehen, wo wir Gott begegnen wollen und das Wort bewegen wollen, möchte ich vorher noch etwas lesen, was William Booth in seinen 20ern geschrieben hat. Meine Kameraden, dies ist der Schlüssel. Wofür lebt ihr? Was ist das eigentliche tiefe Ziel, an dem du deine Existenz ausrichtest und das die Gestaltung deines Lebens bestimmt? Warum isst und trinkst du? Welches Ziel verfolgst du damit, wenn du heiratest und dich heiraten lässt? Warum verdienst du Geld? Warum mühst du dich und machst Pläne? Ist es die Errettung von Menschen, das Überwinden des Reiches des Bösen und der Aufbau des Reiches Gottes? Ich muss diese bohrende Frage mit allem Nachdruck stellen. Besitzt du die tiefe Sicherheit, dass die beherrschende Leidenschaft deines Lebens dieselbe ist, die Christus dazu brachte, in die Krippe zu kommen? Mit dem finsteren Feind aus der Hölle in der Wüste zu kämpfen, die ihn dazu befähigte, Leid und Tränen und Schande und Erniedrigung zu ertragen, die ihm Kraft gab, den Kelch der Qualen zu trinken und die Taufe des Blutes auszuhalten, die ihm durch Gethsemane trug, ihm die Kreuzigung auf Golgatha einbrachte und ihn in die Lage versetzte, als Triumphator die Tore ins Reich Gottes aufzustoßen. Ist dies das Ziel, für das du lebst? Wenn nicht, dann bist du vielleicht religiös. Eine angesehene Persönlichkeit unter den Religiösen. Aber ich kann nicht erkennen, wieso du ein Christ sein sollst. Welchen Wert hat eine Schale ohne Inhalt? Was ist ein Leib ohne Seele? Was ist ein Christ ohne Christus im Innern? Wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Und das alles überstrahlende Ziel des Geistes Jesu war und ist und wird immer sein, die Erlösung und Errettung der Welt. Lass uns nochmal ins Gebet gehen und eine Antwort finden. Und niemand kann die Antwort für dich finden. Nur du selbst. Nur du selbst kannst entscheiden, wie weit du gehen möchtest. Nur du selbst entscheidest, wie viel Zeit du für welche Dinge investierst. Du entscheidest, wie viel du von diesen nichtigen Freuden, die keinen Effekt haben auf die Ewigkeit und auf das Reich Gottes, wie viel du davon zulässt. Josua kam vor das Volk und er hat gesagt, mir ist egal, was ihr macht. Ich und mein Haus, wir werden den Herrn dienen. Und ich will dich herausfordern, eine Antwort zu finden. Ich will dich herausfordern, riskant zu sein und ihm zu sagen, Gott, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte nicht die Dornen weiter um mein Herz herum haben, sondern ich möchte mich frei machen davon und mich dir mehr weihen, ein größeres Maß an Hingabe zeigen, mein Herz dir vollständig hingeben. Das bedeutet Zeit, das bedeutet, wie ich mein Geld ausgebe, das bedeutet, was ich mit meinen Hobbys mache, mit meinen Beziehungen. Danke, Herr, dass du uns nicht etwas aufzwingst, sondern dass du uns einlädst. Du lädst uns ein. Herr, ich bitte dich, dass du uns allen zeigst, wie viel mehr es wert ist, für dein Reich zu leben, als nur für uns selbst, als nur für unseren eigenen Willen, als nur mit dem Fokus auf uns, was mir jetzt gut tut. Herr, hilf, dass wir unsere Augen erheben können und dich sehen am Kreuz, wie du dich vollständig hingibst, Jesus. Wenn wir dich sehen in deiner Liebe, Herr, wie können wir nicht anders, als dich zurückzulieben? Und Jesus, ich für mich als David sage dir, ich will dir dienen. Ich möchte mehr und mehr meiner Zeit dir widmen. Ich möchte, dass die Gewohnheiten von YouTube und Facebook und all diesen Dingen, dass die abnehmen und dass ich das Gebet meine Gewohnheit ist. Jesus, ich will mich nicht mehr abgeben mit den Freuden dieser Welt. Ich möchte das reduzieren, Jesus, so dass du mehr Raum gewinnen kannst. Jesus, und du kannst mir die Gnade geben. Du kannst uns allen die Gnade geben, das umzusetzen, die Gelöbnisse, die wir machen, zu erfüllen. Wir werden jetzt ein Lied singen. Das heißt, ich entscheide mich für dich. I will join your side. Und es nimmt Bezug auf diese Stelle, als Mose von dem Berg herabkam und das ganze Volk war in Götzendienst. Und er hat den ersten Altarruf der Geschichte gemacht und hat gesagt, wer für mich ist, der kommt zu mir. Und dieses Lied behandelt diese Entscheidung, oder da geht es um diese Entscheidung, die Leviten getroffen haben, sich an die Seite des Herrn zu stellen. Wenn wir das jetzt singen, bleib mit dem Herrn im Dialog und präsentiere ihm dein Herz.